Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal geht es um die Kapitel 8 und 9 aus dem Buch des Propheten Hesekiel. In diesen zwei Kapiteln werden wir über Gottes unglaubliche Treue, seine Langmut und seine Geduld staunen können. Selbst wenn die Situation völlig aus dem Ruder gelaufen ist, wie beim Volk Israel zur Zeit Hesekiels, scheint Gott alle Zeit der Welt zu haben, bevor er Konsequenzen zieht. Denn er möchte, dass die Menschen wieder zu ihm zurückkehren. Wir kommen nun zum zweiten großen Abschnitt der Offenbarungen des Propheten Hesekiel. In diesem Teil des Buches erfüllt sich das, was Hesekiel zur Gefangenschaft der Bewohner Jerusalems und ganz Israels angekündigt hat. Wir erleben hiermit, wie die Herrlichkeit des Herrn aus dem Tempel in Jerusalem weicht. Zunächst erlebt Hesekiel eine weitere Offenbarung dieser Herrlichkeit. In einer Vision wird er nach Jerusalem versetzt und Gottes Herrlichkeit erscheint ihm dort im Tempel. Es stellt sich die Frage, was genau ist Bestandteil der Vision und was passierte tatsächlich? War Hesekiel in Jerusalem? Hierauf kann niemand eine letztgültige Antwort geben. Eine Meinung, die geäußert wird, ist, dass Hesekiel die Offenbarung am Fluss Kebar in Babylonien erhalten hat. Natürlich ist es aber auch möglich, wie andere Ausleger vermuten, dass Hesekiel wirklich nach Jerusalem gereist ist und dort alles sah, was er in seinem Bericht beschreibt. Ich persönlich glaube, dass Hesekiel eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht hat wie der Apostel Paulus oder der Apostel Johannes. Paulus beschreibt im 2. Korintherbrief am Anfang von Kapitel 12 eine solche Erfahrung, interessanterweise in der dritten Person. Er schreibt, ich kenne einen Menschen in Christus, vor 14 Jahren, ist er im Leib gewesen, ich weiß es nicht, oder ist er außer dem Leib gewesen, ich weiß es auch nicht, Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen, ob er im Leib oder außer dem Leib gewesen ist, weiß ich nicht, Gott weiß es. Der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. So also der Bericht des Apostels Paulus. Auch Johannes hatte eine Vision. Diese ist in Offenbarung 4 beschrieben. Ich nehme an, dass Hesekiel genau wie Paulus entrückt wurde und dass die Leute in Jerusalem und der Umgebung davon nichts mitbekommen haben. Wenn Gott jemandem eine Vision schenkt, haben wir es mit etwas Übernatürlichem zu tun. Und deshalb kann ich Ihnen dazu auch keine natürliche Erklärung liefern. Im ersten Vers von Hesekiel 8 heißt es, Und es begab sich im 6. Jahr, am 5. Tage des 6. Monats. Ich saß in meinem Hause, und die Ältesten von Juda saßen vor mir. Da fiel die Hand Gottes des Herrn auf mich. Hesekiel saß also inmitten der Ältesten des Landes, vermutlich eine trübselig dreinblickende Gruppe. Mitten in dieser Begegnung offenbarte sich Gott dem Hesekiel. Vers 2 Und ich sah, und siehe, da war eine Gestalt wie ein Mann, und abwärts von dem, was wie seine Hüften aussah, war es wie Feuer, aber oberhalb seiner Hüften war ein Glanz zu sehen wie blinkendes Kupfer. Diese Vision ist teilweise recht ähnlich wie die in Kapitel 1. Ja, diese erste große Offenbarung der Herrlichkeit Gottes ist die Grundlage für jede andere Vision im Buch Hesekiel und meiner Meinung nach auch für die Visionen und Offenbarungen im Buch der Offenbarung. Mitten in dieser Sitzung mit den Ältesten wird Hesekiel im Geist nach Jerusalem geführt. Ich lese weiter ab Vers 3. Und er streckte etwas wie eine Hand aus und ergriff mich bei dem Haar meines Hauptes. Da führte mich der Geist fort zwischen Himmel und Erde und brachte mich nach Jerusalem in göttlichen Gesichten zu dem Eingang des inneren Tores, das gegen Norden liegt, wo ein Bild stand zum Ärgernis für den Herrn. Und siehe, dort war die Herrlichkeit des Gottes Israels, so wie ich sie in der Ebene gesehen hatte. Der Geist Gottes führte Hesekiel also nach Jerusalem. Ob er leiblich da war, ist unsicher, doch ich vermute es. Dieses Versetzen durch den Geist Gottes von einem Ort an einen anderen wird auch an anderen Stellen der Heiligen Schrift berichtet. Im zweiten Buch der Könige, Kapitel 2, ist Elia so etwas passiert. Und im Neuen Testament lesen wir von Philippus nach der Taufe des äthiopischen Finanzministers, dass der Geist ihn entrückte und er sich in Aschdod wiederfand. Philippus wurde entrückt an einen anderen Ort, wie auch Elia und vermutlich auch Hesekiel. Hier noch einmal Vers 3 aus unserem Bibeltext. Und er brachte mich nach Jerusalem in göttlichen Gesichten zu dem Eingang des inneren Tores, das gegen Norden liegt, wo ein Bild stand zum Ärgernis für den Herrn. Ich vermute, dass dieses Bild zum Ärgernis für den Herrn jener Götze war, den Manasse, der König von Juda, in den Tempel hatte stellen lassen. Im zweiten Buch der Könige, Kapitel 21, und im zweiten Buch der Chronik, Kapitel 33, wird darüber berichtet. Dieser Götze war ein Greuel für Gott und eine Gotteslästerung. Vielleicht sind die alten Götzen irgendwann in eine Ecke gestellt und dann für eine Weile vergessen worden. Aber zwischenzeitlich hat man sie möglicherweise wieder hervorgeholt. Die Menschen, die doch den lebendigen Gott Israels anbeten sollten, verehrten wieder die alten Götzen. Und das im Tempel des Gottes Israels. In den Kapiteln 8 bis 10 des Buches Hesekiel können wir dann miterleben, wie Gottes Herrlichkeit sich Stück für Stück aus dem Tempel und dann aus ganz Israel zurückzieht. Auch wenn manche Ausleger der Heiligen Schrift denken, dass Gottes Herrlichkeit erst bei der Verbannung des Volkes verschwunden ist, gehe ich davon aus, dass der Rückzug Gottes schon zur Regierungszeit von Manasse begonnen hat und dass Hesekiel dies jetzt in einer Vision offenbart bekommt. Denn es gibt keine Periode der Geschichte Israels, die so böse war wie die Regierungszeit von König Manasse. Keine andere Zeit wie diese hätte größeren Anlass für Gott gegeben, sich mit seiner herrlichen Gegenwart zurückzuziehen. In Kapitel 8 des Hesekiel-Buches wird noch nicht vollständig geschildert, dass Gottes Herrlichkeit weicht. Hier erleben wir zunächst mit, wie die Herrlichkeit Gottes aus dem Tempel und dann über die Stadt nach Osten entweicht. Erst in Kapitel 10 wird beschrieben, dass die Herrlichkeit Gottes vollständig das Land verlässt, als die Menschen immer noch nicht zu Gott umkehren. Kein Hinweis lässt darauf schließen, dass Gottes Herrlichkeit nach den Geschehnissen zur Zeit von König Manasse in den Tempel zurückkehrte. So dient diese Vision, die Hesekiel sieht, dazu zu verdeutlichen, dass Gott barmherzig ist. Es widerstrebte Gott, das Land zu verlassen, und er wäre jederzeit wieder bereit gewesen, nach Israel zurückzukehren, wenn die Menschen sich an ihn gewandt hätten. Denn Gott ist barmherzig, und Gott ist die Liebe in Person. Doch er ist auch ein gerechter Gott und nicht bereit, das Böse in seinem Universum zu dulden. Er kann nicht etwas zulassen, was im Gegensatz zu seiner Person steht. Auch uns kann nichts retten, weder unsere Gerechtigkeit noch ein vollkommenes Leben. Wir können ihm nichts bieten, was uns erlösen könnte. Und Gott akzeptiert nichts außer seiner Gerechtigkeit, die er über Menschen ausspricht. Er musste deshalb selbst dafür sorgen, dass Menschen erlöst werden können, nämlich durch das, was Jesus Christus für uns getan hat. Wenn wir uns auf diesen Weg nicht einlassen, wird sich weiter unser altes, menschliches, sündiges Wesen durchsetzen, das sich in Rebellion gegen Gott befindet. Doch Gott kann das in seinem Universum nicht dulden, genauso wenig wie ein Polizist einen Einbrecher in seinem Haus duldet. In Vers 5 unseres Bibeltextes berichtet Hesekiel weiter, »Und er sprach zu mir, Du Menschenkind, hebe deine Augen auf nach Norden. Und als ich meine Augen aufhob nach Norden, siehe, da stand nördlich vom Tor ein Altar, da wo es zu dem Bild geht, das für den Herrn ein Ärgernis war. Hier wird beschrieben, dass der Tempel entweiht worden ist. Die Menschen in Juda beten nicht mehr den lebendigen und wahren Gott an, sondern Götzen und brechen damit die ersten zwei Gebote. Und Gott zeigt Hesekiel noch mehr Böses, was auf den ersten Blick nicht zu sehen ist. Dazu die Verse 7-9. Und er führte mich zur Tür des Vorhofes. Da sah ich, und siehe, da war ein Loch in der Wand. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, brich ein Loch durch die Wand. Und als ich ein Loch durch die Wand gebrochen hatte, siehe, da war eine Tür. Und er sprach zu mir, geh hinein und schaue die schlimmen Gräuel, die sie hier treiben. Die Frage stellt sich natürlich, wenn Hesekiel nur in seinem Geist in Jerusalem war, warum musste er ein Loch in die Tempelmauer brechen, um hineinzugelangen? War er dann nicht doch leibhaftig dort? Sie merken schon, diese Frage lässt sich nicht wirklich beantworten. Wichtiger scheint mir außerdem zu sein, was sah er dort jenseits der Tür? In Vers 10 lesen wir, »Und als ich hineinkam und schaute, siehe, da waren lauter Bilder von Gewürm und scheußlichem Getier und allen Götzen des Hauses Israel ringsumher an den Wänden eingegraben.« Hier beteten Menschen also nicht den Schöpfer an, sondern Geschöpfe. Tiefer kann man nicht fallen. So etwas tun Menschen, wenn sie sich von dem lebendigen und wahren Gott abwenden. Auch die Ägypter verehrten zur Zeit des Auszugs des Volkes Israel verschiedenste Tierbildnisse. Das ist der Grund, warum Gott die Plagen über Ägypten brachte. Jede einzelne von ihnen zielte auf unterschiedliche Götter, die in Ägypten verehrt wurden. Dadurch sollte ihre Machtlosigkeit offenbart werden. Paulus beschreibt die Einstellung solcher Menschen in Römer 1, Vers 21. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken, und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. In unserem Text aus dem Hesekiel-Buch sehen wir, dass Israel auf die Ebene der heidnischen Völker um sie herum gesunken war. Sie waren kein Zeugnis mehr für den lebendigen und wahren Gott. Dies war der Grund, warum Gott den Tempel zerstören lassen wollte, der doch eigentlich als Zeugnis für ihn gebaut worden war. Ich lese nun weiter ab Vers 11. Inmitten des Götzendienstes konnte Hesekiel die wichtigsten Vertreter des Volkes erkennen. Er berichtet, davor standen 70 Männer von den Ältesten des Hauses Israel und Jaasania, der Sohn Schafans, stand mitten unter ihnen. Und ein jeder hatte sein Räuchergefäß in der Hand und der Duft einer Wolke von Weihrauch stieg auf. Und er sprach zu mir, Menschenkind, siehst du, was die Ältesten des Hauses Israel tun in der Finsternis, ein jeder in der Kammer seines Götzenbildes? Denn sie sagen, der Herr sieht uns nicht, der Herr hat das Land verlassen. Man sieht, sie haben sich von Gott abgewandt. Sie glauben, dass Gott sie nicht sieht. Die Situation ist wie heute. Menschen denken, dass Gott sie nicht sieht, ja, dass er tot ist. Dass sie einem Gott nicht verantwortlich sind, dass sie ihm nichts schulden und sich so verhalten können, wie es ihnen beliebt. Genau so hat sich damals auch Israel verhalten. Die Menschen beteten Götzenbilder an. Sie taten es im Verborgenen, wie in einer Nische, die sich im Tempel Gottes befand. Ich möchte dieses dunkle Treiben gerne auf uns ganz persönlich beziehen. Liebe Hörer, wenn unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist, wird sich dann Gott darüber freuen können, was er in unseren Köpfen und Herzen sieht? Schauen wir uns nun an, wie Gott zur Zeit Hesekiels auf das böse Treiben der Menschen reagierte. Hesekiel berichtet ab Vers 13, »Und er sprach zu mir, du sollst noch größere Gräuel sehen, die sie tun. Und er führte mich zum Eingang des Tores am Hause des Herrn, das gegen Norden liegt.« Und siehe, dort saßen Frauen, die den Tammuz beweinten. Und er sprach zu mir, Menschenkind, siehst du das? Aber du sollst noch größere Gräuel sehen als diese. Hesekiel sah Frauen, die den Tammuz beweinten, heißt es hier. Tammuz war der babylonische Gott der Frühlingsfruchtbarkeit, der nach damaliger Vorstellung in den Frühlingsmonaten Nisan, Iyar und Sivan regierte und zum Ende des Monats Sivan, im Herbst und Winter, starb und in die Unterwelt zurückkehrte. Er musste deshalb nach dem Winter wiederbelebt werden, damit er zurückkehrte. In Phönizien und in Griechenland betete man ganz ähnlich, als Gegenstück zu Tammuz, den Adonis an. Die Frauen hier bei Hesekiel beweinten also den symbolischen Tod dieses Naturgottes. Ja, eigentlich verehrten sie damit die Natur. Mit der Verehrung dieses Frühlingsgottes waren außerdem einige schändliche und unmoralische Zeremonien verbunden. Doch wie es in unserem Bibeltext heißt, will Gott dem Hesekiel noch weitaus schlimmere Dinge zeigen. Vers 16. Und er führte mich in den inneren Vorhof am Hause des Herrn, und siehe, vor dem Eingang zum Tempel des Herrn, zwischen der Vorhalle und dem Altar, standen etwa 25 Männer, die ihren Rücken gegen den Tempel des Herrn und ihr Gesicht gegen Osten gewendet hatten und beteten gegen Osten die Sonne an. Das ist das Größte der Gräuel, die Hesekiel gezeigt bekommt, die Anbetung der Sonne. Dies geschah im Tempelbezirk, zwischen der Vorhalle des Tempels und dem Altar. Tiefer als diese Leute, die das taten, kann man nicht mehr sinken. Vers 17. Und Gott sprach zu mir: Menschenkind, siehst du das? Ist es dem Hause Juda nicht genug, diese Gräuel hier zu treiben, dass sie auch noch sonst das ganze Land mit Gewalt und Unrecht erfüllen und mich immer wieder reizen? Und siehe, sie halten sich die Weinrebe an die Nase. Tja, was es wohl mit dieser Weinrebe auf sich hat, die manche an die Nase halten? Dazu gibt es verschiedene Deutungsmöglichkeiten. Jüdische Kommentatoren in der Vergangenheit haben das mit schockierenden religiösen Riten gleichgesetzt. Heute würde man vielleicht sagen, sie zeigten Gott gegenüber keinen Respekt, sondern verspotteten ihn. Sie lehnten ihn zutiefst ab. Deshalb kam Gottes Zorn über sie, wie in Vers 18 berichtet wird. Darum will ich auch mit Grimm an ihnen handeln, und mein Auge soll ohne Mitleid auf sie blicken, und ich will nicht gnädig sein. Wenn sie auch mit lauter Stimme mir in die Ohren schreien, will ich sie doch nicht hören. Israel hat eine rote Linie überschritten. Weiter konnten sie nicht gehen. Deshalb wird Gott sie richten. Doch Gott will das eigentlich gar nicht. Er will retten. Wenn wir im Glauben zu ihm kommen, wenn wir auf Christus als unseren Retter vertrauen, will er gnädig sein. Aber Gott ist eben auch der Richter, der heilige und gerechte Gott, und er lässt nicht fünf Grade sein, wie es auch Paulus in Römer 9, Vers 14 andeutet. Er stellt dort die Frage, ist denn Gott ungerecht? Und gibt gleich darauf die Antwort, das sei ferne. Gott ist gerecht in allem, was er tut. Wenn er verurteilt und richtet, dann hat er absolut recht. Es würde für unsere Generation wie eine Offenbarung sein, wenn sie erkennen würde, dass er Recht hat und wir im Unrecht sind. Ja, Gott wird Sünde richten. Wir erreichen nun das 9. Kapitel, und hier wird meines Erachtens geschildert, wie die Herrlichkeit Gottes dabei ist, den Tempel zu verlassen. Wie ich schon gesagt habe, bin ich der Überzeugung, dass Gott schon seit den Tagen Manasses dabei war, das Land zu verlassen. Es handelt sich also nicht um eine spontane Reaktion Gottes. Nein, Gott ist barmherzig und langmütig. Er will nicht, dass wir verloren gehen. Also zögert er sein Gericht lange hinaus. Doch irgendwann ist der tragische Punkt erreicht, wie in den Versen 1 bis 3 von Hesekiel berichtet wird. Und der Herr rief mit lauter Stimme vor meinen Ohren und sprach: Gekommen ist die Heimsuchung der Stadt. Ein jeder habe sein Werkzeug zur Zerstörung in seiner Hand. Und siehe, da kamen 6 Männer auf dem Wege vom oberen Tor her, das gegen Norden liegt, und jeder hatte ein Werkzeug zum Zerschlagen in seiner Hand. Aber es war einer unter ihnen, der hatte ein Kleid von Leinwand an und ein Schreibzeug an seiner Seite. Und sie kamen heran und traten neben den kupfernen Altar. und die Herrlichkeit des Gottes Israels erhob sich von dem Cherub, über dem sie war, zu der Schwelle des Tempels am Hause, und der Herr rief dem, der das Kleid von Leinwand anhatte, und das Schreibzeug an seiner Seite. Soweit die Verse 1 bis 3. Diese 6 Männer, die hier erwähnt werden, sind meines Erachtens Engel. Jedenfalls habe ich keine andere Erklärung dafür. Gott benutzt Engel, wenn er Gericht über diese Welt bringt. Genauso wird Gott auch am Ende der Welt seine Engel aussenden. So lesen wir in Matthäus 13, Vers 41, »Der Menschensohn wird seine Engel senden, und sie werden sammeln aus seinem Reich alles, was zum Abfall verführt und die da Unrecht tun.« Auch in Matthäus 16, Vers 27 spricht Jesus davon. Denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Und auch Paulus erwähnt die Engel am Ende der Zeit, zum Beispiel im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Abvers 7. Dort heißt es, der Herr Jesus wird sich offenbaren vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in Feuerflammen, um Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht kennen und die nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn Jesus. Im Hesekielbuch haben wir eben in Kapitel 9, Vers 3 gelesen, und die Herrlichkeit des Gottes Israels erhob sich von dem Cherub, über dem sie war. Was ist damit gemeint? Nun, die Herrlichkeit Gottes war über den Cherubim, den Engelsgestalten, die den Deckel der Bundeslade schmückten, die im Allerheiligsten des Tempels aufbewahrt wurde. Die Cherubim, die Engel, standen auf der Bundeslade, dem Gnadenthron. Hier war die Herrlichkeit Gottes, die für seine Gegenwart stand. Aber jetzt entfernte sie sich. Doch in dieser schlimmen Situation gab es auch Menschen, die traurig darüber waren, wie respektlos mit Gott umgegangen wurde. Und diese Menschen waren Gott bekannt, wie in Vers 4 deutlich wird. Gott sorgt dafür, dass diese Menschen verschont bleiben. Sie erinnern sich an die Gestalt mit dem Schreibzeug, an diesen Engel, von dem in Vers 3 die Rede war? In Vers 4 heißt es, Gott sprach zu ihm, »Geh durch die Stadt Jerusalem und zeichne mit einem Zeichen an der Stirn die Leute, die da seufzen und jammern über alle Gräuel, die darin geschehen.« Zu Hesekiel hatte Gott gesagt, »Suche die Männer, die diese Gräuel verursachen, ich werde sie richten.« Aber diesem anderen Mann, diesem Engel mit dem Schreibzeug, befahl er, die zu suchen, die darunter leiden. Das sind die Menschen, die zum gläubigen, treuen Überrest Israels gehören und die noch an Gott festhalten. Doch auch Gott leidet. Hesekiel berichtet in Vers 9, »Und er sprach zu mir, die Missetat des Hauses Israel und Juda ist allzu groß. Es ist lauter Blutschuld im Lande und lauter Unrecht in der Stadt. Denn sie sprechen, der Herr hat das Land verlassen, der Herr sieht uns nicht.« Es ist, als würden die Menschen sagen, Gott ist kurzsichtig, er sieht nicht bis auf die Erde. Dasselbe behaupten Menschen auch heute, wenn sie sagen, dass Gott tot sei. Doch das ist absurd. Nur weil man ihn noch nicht gesehen hat und weil es scheinbar keine Beweise für seine Existenz gibt, heißt das noch lange nicht, dass es ihn tatsächlich nicht gibt. Ich bin zum Beispiel noch nie in Tokio gewesen. Trotzdem glaube ich, dass es eine wunderbare Stadt gibt, die in Japan liegt und Tokio heißt. Obwohl ich noch nie da gewesen bin und einfach so tun könnte, als ob es sie nicht gäbe, ist es doch eine Tatsache. Es gibt diese Stadt, egal ob ich es glaube oder nicht. Genauso ist es mit Gott. Nur weil ein Mensch keine persönliche Beziehung zu Gott hat oder ihn noch nicht kennengelernt hat, bedeutet das nicht, dass er nicht existiert. Das Volk Israel wiederum dachte, Gott hätte die Erde verlassen. Doch dieser Irrtum beruhte darauf, dass sie Gott verlassen hatten. Und das hat Konsequenzen, wie Gott in Vers 10 mitteilt. Darum soll mein Auge ohne Mitleid auf sie blicken. Ich will auch nicht gnädig sein, sondern will ihr Tun auf ihren Kopf kommen lassen. Wenn ich diesen Vers ohne die anderen davor oder danach lesen würde, wäre ich bestürzt.
Gott ist doch ein Gott der Liebe. Wie kann es denn sein, dass er kein Mitleid mehr hat? Aber wenn ich diesen Vers im Zusammenhang lese und dann feststelle, wie das Volk über Jahre Gott behandelt hat, welche schlimmen Gräueltaten sie verübt haben, dann muss ich feststellen, dass Gott unglaublich viel Geduld hatte. Doch jetzt, am Ende eines sehr, sehr langen Weges, den Gott mit dem Volk Israel gegangen ist, ist seine Geduld am Ende. Jetzt, nach all dem, was sie getan haben, hat er kein Mitleid mehr. Er wird so an ihnen handeln, wie sie an ihm gehandelt haben. Er wird, wie es hier heißt, ihr Tun auf ihren Kopf kommen lassen. Machen wir uns bewusst, Gott ist derselbe, damals wie heute. Sind wir ihm gehorsam? Auf keinen Fall sollten wir uns ihm widersetzen. Wenn mir ein Löwe auf der Straße entgegenkäme, würde ich dann versuchen, mich ihm zu widersetzen? Nein, ich würde so schnell es geht weglaufen, so weit wie nur irgend möglich. Natürlich können wir auch versuchen, uns Gott zu widersetzen, aber Gottes Macht wird immer stärker sein. Wenn Sie ihn zum Gegner haben, dann Gnade Ihnen Gott. Zum Abschluss von Kapitel 9 wird noch einmal der Mann mit dem Schreibzeug erwähnt. Und siehe, der Mann, der das Kleid von Leinwand anhatte und das Schreibzeug an seiner Seite, antwortete und sprach: Ich habe getan, wie du mir geboten hast. Das war derjenige, der die Menschen, die noch zu Gott hielten, kennzeichnen sollte. Liebe Hörer, unser Gott ist barmherzig, wenn Menschen sich ihm wieder zuwenden. Doch wenn Menschen das ablehnen, wird das Urteil über sie umso schlimmer ausfallen. Liebe Hörer, selbst im Gericht bleibt Gottes Angebot bestehen. Er legt Wert darauf, dass wir uns ihm wieder zuwenden, egal wie weit wir uns von ihm entfernt haben. Er will uns vergeben, gleichgültig, wie sehr wir uns verrannt haben. Ich wünsche mir, dass Sie nicht aufhören, darüber zu staunen. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal und Gottes Segen mit Ihnen.